Geschwister, schlagt mit mir gemeinsam das Buch der Psalmen auf. Wir fahren fort mit der Auslegung dieses Buches und wollen heute gemeinsam Psalm 28 betrachten. Psalm 28, und hier lesen wir in Gottes Wort von David. Zu dir, Herr, rufe ich, mein Fels, wende dich nicht schweigend von mir ab, damit nicht, wenn du gegen mich verstummst, ich denen gleich sei, die in die Grube hinabfahren. Höre die Stimme meines Flehens, wenn ich zu dir schreie, wenn ich meine Hände aufhebe gegen deinen heiligen Sprachort. Reiße mich nicht fort mit den Gottlosen und mit denen, die Frevel tun, die friedlich reden mit ihrem Nächsten, und Böses ist in ihrem Herzen. Gib ihnen nach ihrem Tun und nach der Bosheit ihrer Handlungen, nach dem Werk ihrer Hände gib ihnen, vergilt ihnen ihr Betragen. Denn sie achten weder auf die Taten des Herrn noch auf das Werk seiner Hände, er wird sie zerstören und nicht bauen. Gepriesen sei der Herr, denn er hat die Stimme meines Flehens gehört. Der Herr ist meine Stärke, mein Schild, auf ihn hat mein Herz vertraut und mir ist geholfen worden. Daher frohlockt mein Herz und ich werde ihn preisen mit meinem Lied. Der Herr ist ihre Stärke und er ist der Rettungsort seines Gesalbten. Rette dein Volk und segne dein Erbteil und weide sie und trage sie bis in Ewigkeit. Amen. Amen. Dieser Psalm, Psalm 28, wurde vermutlich unter denselben Umständen geschrieben wie die zwei vorherigen Psalmen, also Psalm 26 und Psalm 27. Vermutlich wurden diese Psalmen auch während der Flucht von David vor König Saul geschrieben. Das heißt, David wurde verfolgt, David erlitt Anfeindung, David wurde geschmäht, er erfuhr Hass von seinen Widersachern. Und in diesem Psalm kommt immer wieder die Sehnsucht nach dem Wohnort Gottes, die Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes zum Vorschein. Als Beispiel Psalm 26, Vers 8. Dort betet David: Herr, ich habe geliebt die Wohnung deines Hauses und den Wohnort deiner Herrlichkeit. Ein Psalm später, Psalm 27, Vers 4. Eins habe ich von dem Herrn erbeten, danach will ich trachten, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeiten des Herrn und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Und nun heute Psalm 28, Vers 2. Höre die Stimme meines Flehens, wenn ich zu dir schreie, wenn ich meine Hände aufhebe gegen deinen heiligen Sprachort, was der Tempel ist. Also das haben diese drei Psalmen gemeinsam. David befindet sich offensichtlich außerhalb von Jerusalem, außerhalb vom Tempel, von der Gegenwart Gottes. Und eins der größten Sehnsüchte von ihm ist es, wieder an diesen Ort zu kommen, wo Gott ist, um Gott zu schauen, um ihn anzubeten, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. David erlebte also Anfeindung, weshalb er außerhalb von Jerusalem ist. Und nun hier in Psalm 28 kommen wir in gewisser Weise zu dem Höhepunkt, wo David in gewisser Weise endlich darum betet und ringt, dass Gott seine Feinde straft, dass Gott das Unheil, das seine Feinde über David bringen wollen, auf sie zurückbringt. Und wir erleben, wie David in diesem Psalm auch Befreiung erfährt und Gott dafür anbetet. David war müde. David war müde von dieser Anfeindung und er schrie zu Gott und erfuhr Erhörung. Geschwister, manchmal fordert Gott uns heraus, indem er uns in Situationen führt, indem er böse Menschen in unser Leben hineinschickt oder Dinge in unserem Leben zulässt. Und wo diese Dinge und diese Umstände einfach nicht aufhören wollen und wir fühlen uns von Gott in gewisser Weise nicht erhört, so wie es David hier auch empfand. Wir sind schon müde von diesen Umständen, wir sind müde, zu Gott zu schreien. Wenn das der Fall ist in deinem Leben, dann soll der vorliegende Psalm uns ermutigen, zum einen zu lernen, wie wir in diesen Situationen beten sollen und dürfen, und zum anderen, wie wir Gott auch dann dafür anbeten und preisen sollen, wenn er uns endlich aus diesen Situationen herausgeführt hat. Und so wollen wir diesen Psalm in folgende drei Teile gliedern. Erstens, Davids Bitte um Rettung. Zweitens, Davids Bitte um Vergeltung. Und drittens Davids Dank für Erhörung. Lass uns zum ersten Punkt kommen, Davids Bitte um Rettung. Hier lesen wir in Vers 1 von David: Zu dir, Herr, rufe ich, mein Fels, wende dich nicht schweigend von mir ab, damit nicht, wenn du gegen mich verstummst, ich denen gleich sei, die in die Grube hinabfahren. Wisst ihr, es ist eine wunderbare und hilfreiche Angewohnheit für dich und mich, wenn wir uns, wenn wir ins Gebet gehen, dessen bewusst machen, zu wem wir beten, mit wem wir es nun im Gebet zu tun haben. Das ist, was David hier tut. Er sagt in Vers 1, zu dir, Herr, rufe ich, mein Fels. Neben dem, dass David Gott hier seinen Herrn, also Jahwe, den Bundesgott nennt, der ihn erwählt hat als den gesalbten König über Israel, bezeichnet David Gott hier als mein Fels, etwas Persönliches, eine persönliche Beziehung, die David zu Gott hat, und zwar nennt er ihn hier Fels. Und Gott wird in der Bibel häufig mit einem Felsen verglichen. Er selbst bezeichnet sich sogar sehr häufig als Fels. Ich möchte drei Stellen vorlesen. Mose sang folgendes Lied vor den Ohren Israels: Denn den Namen des Herrn will ich ausrufen, gebt Majestät unserem Gott, der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht, ein Gott der Treue und ohne Trug, gerecht und gerade ist er. 5. Mose 32, die Verse 3 bis 4. Diese Beschreibung über Gott als Felsen prägte die Israeliten, weshalb die unfruchtbare Hannah, nachdem sie von Gott erhört worden ist und fruchtbar geworden ist und einen Sohn bekommen hatte, folgendes Lied oder folgende Worte aussprach: Keiner ist heilig wie der Herr, denn keiner ist außer dir und kein Fels ist wie unser Gott. 1. Samuel 2, Vers 2. Und schließlich ermutigt der Prophet Jesaja das Volk Israel, auf ihren Gott zu vertrauen, und begründet diese Aufforderung mit folgenden Worten: Vertraut ewig auf den Herrn. Wieso? Denn ja, dem Herrn ist ein Fels der Ewigkeiten. Ein Fels der Ewigkeiten. Jesaja 26, Vers 4. Gott wird also mit einem Felsen verglichen. Was sind denn Eigenschaften eines Felsen? Ein Fels kann nicht von seiner Stelle gerückt werden. Ein Fels verändert sich nicht. Ein Fels ist ein sicheres Fundament. In einem Felsen ist man geborgen und so weiter und so fort. All das zeichnet Gott aus. Gott ist unveränderlich in seinem Wesen. Gott bleibt derselbe und daher ändert er sich auch nicht in seinen Ratschlüssen oder in seinen Worten. Daher ist er ein sicheres Fundament, auf dem wir stehen können und dem wir vertrauen dürfen und bei dem wir uns geborgen wissen dürfen. Wenn man einen Felsen mit einem einzigen Wort beschreiben müsste, dann denke ich, wäre das passende Wort dafür treu. Treu. Und genau so ist Gott. Gott ist treu. Er ist ein treuer Gott, dem man vertrauen kann, zu dem man kommen kann, mit dem man reden kann, dem man sich anvertrauen kann und dem man glauben kann. Und all das macht David sich hier bewusst, bevor er ins Gebet geht, Geschwister. Bevor David sein Anliegen ausbreitet, bevor David die Liste runterbetet, die ihm auf dem Herzen liegt, macht er sich bewusst, wer Gott ist. Und das ist eine gute Angewohnheit für dich und für mich. Bevor wir ins Gebet gehen, uns bewusst machen, wer ist Gott, wie ist Gott. Dann haben wir einen freimütigeren Zugang ins Gebet. Nachdem David dies getan hat, trägt er dann seinem Felsen, seinem treuen Bundesgott, sein Anliegen vor. Wende dich nicht schweigend von mir ab, damit nicht, wenn du gegen mich verstummst, denn ich denen gleich sei, die in die Grube hinabfahren. Ich möchte diesen Satz mit einem Beispiel verdeutlichen. Stell dir vor, du hast ein juristisches Anliegen und du gehst mit deinem Anliegen zu einem Richter. Dieser Richter ist der Einzige, der dir in deiner Angelegenheit helfen kann, und du trägst ihm dein Anliegen vor. Das Schlimmste, was du hier nun befürchtest, ist, dass der Richter dein Anliegen hört und nachdem du dein Anliegen vorgetragen hast, er kein Wort erwidert, sondern sich umdreht und weggeht. Die Person, die dir helfen könnte, die einzige Person, die dir helfen könnte, wendet sich schweigend von dir ab und behandelt dich, als wärst du schuldig. Und genau das ist, was David hier sagt zu Gott. Behandle mich nicht als jemand, der in gewisser Weise schuldig ist, dem du kein Gehör schenkst, von dem du dich abwendest. Behandle mich nicht so wie ein Verbrecher. Wende dich nicht von mir ab. Lass mich nicht so enden wie diejenigen, die keine Gnade von dir empfangen. Bitte, Herr, schenk mir Gehör, hör auf mein Anliegen und wende dich nicht schweigend von mir ab. Das ist, was David hier tut. Und Geschwister, wenn wir ehrlich sind, viel zu oft halten wir es für selbstverständlich, dass Gott uns hören muss und dass Gott uns geben muss, worum wir ihn bitten, oder? Und ja, wir dürfen laut Hebräer 4 mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade kommen durch Jesus Christus. Und ja, wenn wir im Glauben beten, dann dürfen wir so beten, als hätten wir schon empfangen, Geschwister. All dessen bin ich mir bewusst und wir sollen so beten. Dennoch sollten wir nicht vergessen, dass Gott nicht verpflichtet ist, uns zu geben, worum wir ihn bitten. Wir dürfen nicht einfach so zum Thron der Gnade laufen, als wäre es eine Selbstverständlichkeit und Gott in gewisser Weise respektlos um irgendeine Sache bitten. Wir sollten von David lernen, demütig zum Thron der Gnade zu kommen und Gott anzuflehen, Herr, neige dein Ohr zu mir, wende dich nicht ab von mir, sondern hör mich bitte an. Das ist die Haltung, die wir im Gebet haben sollten. Und so betet David dann in Vers 2, höre die Stimme meines Flehens, wenn ich zu dir schreie, wenn ich meine Hände aufhebe gegen deinen heiligen Sprachort. Hier beschreibt David mit drei unterschiedlichen Worten, wie er zu Gott betet. Zum einen spricht er von der Stimme meines Flehens. Das ist also in gewisser Weise auch die innere Haltung. Er fleht innerlich auch. Als zweites sagt er, wenn ich zu dir schreie. Also das beschreibt die Ernsthaftigkeit. Er spricht nicht nur einfach nur ein Gebet, sondern er schreit. Und als drittes sagt er hier, wenn ich meine Hände aufhebe. Das ist also eine sichtbare Haltung oder Handlung, die David hier auch während dem Gebet vollzieht. Das heißt, der gesamte Mensch ist hier involviert, was die Ernsthaftigkeit seines Anliegens zum Ausdruck bringen soll. David sagt hier, dass er seine Hände gegen den heiligen Sprachort aufhebt. Und dieser Sprachort war das Allerheiligste im Tempel, der hintere Teil des Tempels. Also der Ort, wo die Bundeslade stand, der Ort, wo die Gegenwart Gottes ist, der Ort, wo der Hohepriester ein einziges Mal im Jahr hineingehen darf mit dem Blut des alljährlichen Opferlammes, um dort Sühnung für das Volk zu wirken und auf die Bundeslade, auf den Sühnedeckel zu sprengen, um Sühnung für die Sünden des Volkes zu erwirken. Und hier zu diesem Ort hin, zu der Gegenwart Gottes, wo die Gnade Gottes sichtbar ist, erhebt David seine Hände. Wenn wir als neutestamentliche Christen zu Gott beten, dann kommen wir auch zu einem Sühnedeckel. Aber nicht mehr die Bundeslade im Allerheiligsten in Jerusalem, weil die existiert nicht mehr. Sondern wir kommen zu dem wahren Sühnedeckel, zu Jesus Christus, der für uns in das himmlische Heiligtum gegangen ist mit seinem eigenen Blut, um für immer für die einzutreten, für die er gestorben ist. Und so heißt es in Römer 3, Vers 25, über Christus, den Gott dargestellt hat als Sühnemittel oder Sühnedeckel durch den Glauben an sein Blut zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorhergeschehenen Sünden. Also wenn wir unsere Hände aufheben, dann heben wir sie zu Christus auf, zu dem, der uns mit dem Vater versöhnt hat, der uns Gnade gegeben hat, wodurch wir nun von Gott Gehör empfangen. Er ist unsere Sühnung. Das ist die einzige Grundlage, wieso wir überhaupt beten können, wieso wir überhaupt in die Gegenwart Gottes treten können und wieso wir überhaupt ansatzweise diese Gnade empfangen können, dass Gott uns auch gibt, worum wir bitten. Christus alleine. Ich möchte noch kurz auf die Haltung von David eingehen, der hier seine Hände zum Gebet erhebt. Dies war im Alten Testament, im Neuen Testament und in der frühen Christenheit eine gängige Praxis und Haltung während dem Beten. So fordert Paulus zum Beispiel die Männer in 1. Timotheus 2, Vers 8 auf. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel und Überlegungen. Geschwister, ich glaube nicht, dass es nur einfach eine Metapher von Paulus hier ist, dass er sagen will, wir sollen ein heiliges Leben führen. Ja, Männer, wenn sie beten, oder auch Frauen, wenn sie beten, sollen heilig vor Gott treten. Aber wenn er sagt, heilige Hände aufheben, dann meint er heilige Hände aufheben. Und das tat David hier. Und es ist ein Ausdruck dessen, sich zu Gott auszustrecken, zu ihm zu schreien, mit leeren Händen, in der Hoffnung und in dem Glauben, dass er unsere Hände füllt mit dem, worum wir bitten. Ich will uns ermutigen, vielleicht ist nicht immer am Sonntag hier, dass wir alle so dran stehen, aber dass wir es immer wieder praktizieren zu Hause. Wenn ich hier bete, versuche ich, meine Hände aufzuheben, einfach nur, weil die Bibel es uns gebietet und weil wir viele Beispiele dafür haben, dies so zu praktizieren. Nachdem David sich also bewusst gemacht hat, zu wem er betet und auch darum gefleht hat, dass Gott auf sein Schreien hört, trägt er ihm in Vers 3 sein Anliegen vor. Reiße mich nicht fort mit den Gottlosen und mit denen, die Frevel tun, die friedlich reden mit ihrem Nächsten und Böses ist in ihrem Herzen. Mit anderen Worten sagt David hier, handle mit mir nicht so, wie du mit den Gottlosen handelst. Reiß mich nicht in deinem Zorn und in deinem Gericht, das über die Gottlosen kommt, mit. Wenn die Flut deines Zornes über die Gottlosen kommt, dann lass mich nicht dabei sein, wenn sie umkommen. Handle mit mir nicht so, wie mit einem gottlosen Sünder. Geschwister, wenn Gott nicht Gnade mit uns hätte, dann würde Gott jeden von uns in diesem Raum in seinem Zorn mit den Sündern mit wegraffen. Wir sind kein Stück besser wie ein Sünder, der in seiner Sünde stirbt. Es waren nicht unsere guten Taten, nicht unsere Werke, nicht unser gutes Verlangen, nicht wir haben den Herrn gesucht, es war seine Gnade. Und das müssen wir uns immer wieder neu bewusst machen. Und solch ein Gebet, das David gesprochen hat, ist gut, wenn wir uns es auch immer wieder zu eigen machen. Uns dessen bewusst machen, Herr, ja, wir hätten es verdient, mit den Gottlosen dahingerafft zu werden, aber Herr, sei mir gnädig und raff mich nicht dahin mit den Gottlosen. Dass wir uns dessen bewusst sind, dass es nur Gnade ist, weshalb wir erlöst worden sind. Nun, Geschwister, das, wovor David sich hier fürchtete, musste unser Herr Jesus erleben. David fürchtete sich, mit den Gottlosen weggerafft zu werden, und er betete, dass dies nicht geschehe. Jesus Christus wurde zu den Übeltätern gerechnet und er wurde von dem Zorn Gottes dahingerafft. Damit du und ich nicht in dem Gericht der Gottlosen mit umkommen müssen. Das heißt über Jesus in Jesaja 53, Vers 12, dass er den Übertretern beigezählt worden ist. Er hing mit zwei Verbrechern am Kreuz. Und Gott handelte mit ihm, als wäre er ein Sünder, obwohl er nie eine Sünde begangen hat. Er bestrafte ihn, als wäre er ein Verbrecher, um uns zu begnadigen. Das war also Davids Hoffnung, das war Davids Gebet und Davids Glaube, dass er zu einem gnädigen Gott fleht, der ihm Gehör schenkt. Nachdem David sich dessen bewusst gemacht hat und sein Anliegen vorgetragen hat, spricht er dann in den Versen 4 bis 5 eine Bitte um Vergeltung aus in Bezug auf seine Feinde, worauf wir nun als zweites eingehen wollen. Davids Bitte um Vergeltung, die Verse 4 bis 5. Gib ihnen nach ihrem Tun und nach der Bosheit ihrer Handlungen, nach dem Werk ihrer Hände, gib ihnen, vergilt ihnen ihr Betragen. Denn sie achten weder auf die Taten des Herrn noch auf das Werk seiner Hände. Er wird sie zerstören und nicht bauen. Wir kommen hier nun zu einer Herausforderung, die uns in den Psalmen bereits schon begegnet ist und immer wieder neu begegnen wird. Ein Gebet und ein Wunsch, dass Gott die Gottlosen straft und richtet. Hierbei kommt immer wieder die Frage auf, wie genau sind diese Gebete gemeint und dürfen wir als Christen auch so für unsere Feinde beten? Und um diese Frage zu beantworten, möchte ich 4 Dinge in Bezug auf diesen Vers kurz beleuchten. Zum einen müssen wir verstehen, dass David hier für unbußfertige Sünder betet, die keine Reue zeigen, noch auf die Worte Gottes achten. Okay, das ist wichtig zu verstehen. David betet hier nicht für irgendwelche Leute, die halt mal aus Versehen irgendwie gesündigt haben oder so, sondern David betet hier wirklich für Menschen, die ganz bewusst den Befehlen Gottes widerstehen und gegen seinen Gesalbten, also gegen David, angehen. Das wird in Vers 5 deutlich. Schaut mal, hier heißt es, denn sie, also die Feinde, achten weder auf die Taten des Herrn noch auf das Werk seiner Hände. Also sie wissen von Gott, sie wissen von seinen Werken, sie wissen von seinen Taten, aber sie achten nicht darauf. Sie wissen von David, dass er der Gesalbte ist, wie es in Vers 8 heißt, ja, dass Gott der Rettungsort seines Gesalbten ist, aber sie gehen heftig gegen seinen Gesalbten an. Das ist das Erste, was wir verstehen müssen. Es sind Menschen, die in Unbußfertigkeit leben. Das Zweite, was wir hier verstehen müssen, ist, dass David hier nicht aus einer unüberlegten, voreiligen und hasserfüllten Emotion betet. Okay? Also David ist hier nicht irgendwie voller Emotionen, kommt zu Gott und bittet, dass er seine Feinde endlich mal hier vernichtet. Ich habe jetzt genug von denen. Dieses Gebet ist kein persönliches Rachegebet von David, dass er sich wünscht, seine Feinde, da würden endlich die Köpfe rollen. Es ist kein emotionsgeladenes Gebet. Es ist ein nüchternes, ein sachliches Gebet darum, dass Gott den Menschen endlich nach ihren Handlungen vergilt. Eine dritte Sache, die wir verstehen müssen, ist, dass David hier nach dem Vorbild von Römer 12, Vers 29 betet, wo es heißt, Recht nicht euch selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. David rächt sich hier nicht selbst an seinen Feinden, sondern er übergibt seine Feinde dem Herrn, dem gerechten Richter. Das heißt, er betet nach dem Vorbild des Neuen Testaments. Und eine letzte Sache, auf die ich eingehen will diesbezüglich, ist zu beachten, dass dieses Gebet von David auch prophetisch zu verstehen ist. Er sagt mit diesem Gebet in gewisser Weise voraus, was Gott seinen Feinden letztendlich tun wird für ihre Sünden. Ähnliches finden wir auch im Neuen Testament bei Paulus, wenn er in 2. Timotheus 4, Vers 14 schreibt, Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen, der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Neues Testament. Zeit der Gnade und der Liebe. David betet hier. Hier, der Alexander hat mir viel Böses getan. Er betet nicht, Herr, straf ihn endlich, aber er sagt in gewisser Weise prophetisch, der Herr wird ihm schon nach seinem Werk vergelten. Und ähnlich müssen wir auch das Gebet von David verstehen. Er betet hier prophetisch, dass Gott das über seine Feinde bringen wird, was sie letztendlich verdient haben für das, was sie getan haben. Und so können wir dieses Gebet von David zusammenfassen und sagen, David war nicht von Hass oder ungezügelten Emotionen erfüllt. David übergab seine Feinde im Gebet dem Richter der ganzen Erde und David betet hier prophetisch für seine Feinde im Glauben, dass Gott seine Feinde zur rechten Zeit schon recht richten wird. Und in dieser Haltung ist es nach meinem Verständnis durchaus legitim, auch für uns Christen im Neuen Testament manchmal in gewissen Umständen für gewisse Leute zu beten. Wir sollten stets nach dem neutestamentlichen Gebot beten, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, Matthäus 5, Vers 44. Und wir sollten auch stets nach dem Vorbild unseres Herrn Jesus beten, der für seine Feinde betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, Lukas 23, Vers 34. Das sollte stets unsere Haltung gegenüber den Menschen sein, auch gegenüber unseren Feinden, sie zu lieben, sie zu segnen und für sie zu beten. Dennoch glaube ich, dass es gewisse Umstände im Leben von uns geben kann, wo wir so beten können für unsere Feinde, wo wir aber auch gleichzeitig beten können, Herr, richte du sie nach ihren Werken. Bring du das über sie, was sie selbst über sich bringen, durch ihre Werke. Um diesen Punkt abzuschließen, möchte ich vielleicht ein Beispiel vorbringen, der mir hier in den Sinn kam. Abtreibungsärzte, ja, wir beten für sie, dass Gott ihnen Gnade schenkt zur Buße, dass Gott ihnen die Augen öffnet für ihre Gräueltaten. Wir beten für sie, dass der Herr ihnen Gnade erweist und ihnen vergibt, denn vielleicht wissen sie nicht, was sie tun. Aber gleichzeitig, liebe Geschwister, hat ein Abtreibungsarzt sich verpflichtet, das Leben zu schützen und zu erhalten. Er hat sich auch in gewisser Weise gegen Gott gegenüber verpflichtet, das Leben, das Gott geschaffen hat, im Bauch dieser Frau zu schützen. Doch er achtet weder auf die Taten des Herrn noch auf die Werke seiner Hände. Und er tötet das Werk der Hände Gottes im Leib der Mutter. Und ich denke, wenn wir nicht mit Emotionen geladen sind, dann dürfen wir durchaus manchmal nüchtern und sachlich beten, Herr, mach diesem Morden ein Ende und bring das über sie, was sie durch ihre Hände angestellt haben. Verstehen wir dieses Spannungsfeld, in dem wir uns befinden, auf der einen Seite für sie zu beten und Gnade mit ihnen zu haben, auf der anderen Seite aber auch aus dem Herzen Gottes zu beten, um Gerechtigkeit zu beten, weil das ist das Herz Gottes. Deshalb bin ich davon überzeugt, auch wenn nicht alle meine Meinung teilen, dass wir so, wie es die Psalmisten hier manchmal gebetet haben, durchaus unter gewissen Umständen manchmal auch beten dürfen. Wenn ihr andere Meinung seid, ist es okay, dürft ihr gerne danach auf mich zukommen. Nun, wie so oft in den Psalmen, finden wir am Ende der Psalmen ein Lob dafür, dass Gott auf das zuvor gesprochene Gebet geantwortet hat. Und so finden wir auch in diesem Psalm, in den Versen 6 bis 9, Davids Dank für die Erhörung seines Gebets, worauf wir nun im dritten Punkt eingehen wollen. Davids Dank für Erhörung. Gepriesen sei der Herr, denn er hat die Stimme meines Flehens gehört. Vers 6. David betet Gott in Vers 6 dafür an, dass er darauf geantwortet hat, was David in Vers 2 gebetet hat. Schaut, in Vers 2 heißt es, höre die Stimme meines Flehens. Nun heißt es in Vers 6, gepriesen sei der Herr, denn er hat die Stimme meines Flehens gehört. Geschwister, wenn ihr die Bibel lest, dann lest sie mit offenen Augen. Er bezieht sich auf Vers 2 und preist Gott dafür. Als ich zu dir geschrien habe und ich dachte, dass du dich schweigend von mir abwendest, jetzt sehe ich, dass du dich nicht schweigend von mir abgewendet hast, sondern die Stimme meines Flehens gehört hast. Und dafür dankt David Gott. Und worum hat er denn gebeten? Dass er ihn nicht mitreißt mit den Gottlosen und dass er seinen Feinden gibt für die Handlungen, die sie getan haben. Und offensichtlich hat Gott ihm Erhörung geschenkt. Wenn David hier wirklich vor Saul geflohen ist, wir lesen in der Geschichte, dass Saul, sein Haus, sein Königreich gefallen ist, zerstört worden ist. David freut sich hier nicht an dem Tod von Saul. Wir wissen, dass er lange Zeit unter Sacktuch dann auch geweint hat, aber er preist Gott dafür, dass Gott ihm gegeben hat, worum er gebeten hat. Und diese Tatsache führt David in überschwänglichen Lob. Geschwister, wir müssen uns die Frage stellen, wann haben wir Gott das letzte Mal dafür angebetet, weil er uns gegeben hat, worum wir ihn gebeten haben. Wir sind sehr schnell dabei, eine Liste von Anliegen vor Gott zu bringen und zu beten, und das ist gut. Aber ich denke, wir sind wesentlich langsamer dabei, Gott dafür zu preisen und anzubeten für all das, was er uns von unseren Bitten schon gegeben hat. Und wir müssen von den Psalmisten und von David vor allem hier lernen, Gott immer wieder aufs Neue dafür zu preisen, dass er uns nicht mitgerafft hat mit den Gottlosen, dass er uns gegeben hat nach der Stimme unseres Flehens, dass er uns immer wieder neu täglich gibt, worum wir ihn bitten. Wir beten ihn jeden Morgen, dass er uns unser Brot gibt, oder? Jeden Tag gibt er unser Brot. Er hört uns jeden Tag diesbezüglich und in so vielen anderen Dingen auch. Aber David betet Gott auch in Vers 7 dafür an, wer Gott ist und wie Gott ist. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hat mein Herz vertraut und mir ist geholfen worden. Daher frohlockt mein Herz und ich werde ihn preisen mit meinem Lied. Geschwister, ich merke, dass die Zeit voranschreitet, aber auch hier, wir müssen uns immer wieder in unseren Gebeten Zeit nehmen, Gott nicht nur dafür zu preisen, dass er uns gibt, worum wir ihn bitten, sondern Gott dafür zu preisen, wer er ist und wie er ist. Einfach nur Gott anzubeten für sein Wesen. Er dankt Gott hier, dass er seine Stärke ist, dass er sein Schild ist. Ja, es war die Stärke Gottes, die ihn befreit hat. Es war der Schild Gottes, der ihn bewahrt hat vor den Angriffen des Feindes. Und hierbei springen wir automatisch zu Epheser 6, Vers 10, wo es heißt, im Übrigen, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Gott ist unsere Stärke, durch den wir unsere geistlichen Kämpfe führen. Und dann heißt es in Vers 16 über die Waffenrüstung von Epheser 6, indem ihr über das alles ergriffen habt, den Schild des Glaubens, mit dem ihr imstande sein werdet, alle feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen. Gott war für David seine Stärke und sein Schild. Gott ist auch für uns unsere Stärke und unser Schild, durch den wir imstande sind, die geistlichen Kämpfe zu kämpfen. Und deswegen sagt David hier auch, auf ihn hat mein Herz vertraut. Und dann sagt er weiter, daher frohlockt mein Herz. Obwohl David keinen Ausweg sah, hoffnungslos war, sagt er, mein Herz, auch wenn alle anderen Umstände und mein Gesicht vielleicht nicht danach ausgesehen hat, aber mein Herz hat beständig auf den Herrn vertraut. Ich habe vertraut, dass er mein Fels ist, dass er treu ist, dass er zuverlässig ist, dass er mir helfen wird. Und deswegen frohlockt mein Herz jetzt auch und ich singe ihm ein Lied. Nur, dass wir mehr von der Güte Gottes sehen können in unserem Leben, auf dass unser Herz mehr und mehr frohlockt über Gott und wir in unserem Herzen, aber auch aus unserem Mund heraus ihm Lieder singen, nicht nur am Mittwoch oder am Sonntag, wenn wir hier zusammenkommen. Ja, und schließlich weitet David dieses persönliche Gebet von ihm auf das Volk Gottes aus, denn in Vers 7 sagt er über Gott, dass er mein Schild und meine Stärke ist. In Vers 8 heißt es jetzt, der Herr ist ihre, also dem Volk Gottes, ihre Stärke und er ist der Rettungsort seines Gesalbten. Und dann betet er weiter, rette dein Volk und segne dein Erbteil und weide sie und trage sie bis in Ewigkeit. Ja, Geschwister, um es kurz zu machen, wir müssen auch lernen, in unseren Gebeten nicht nur auf uns zu schauen, dass Gott mein Fels und mein Erlöser und meine Stärke ist, sondern wir müssen auch auf das Volk Gottes schauen und für das Volk Gottes beten. Denn Gott ist die Stärke seines Volkes. All derer, die er erlöst hat, die er geliebt hat, für die er, Jesus, sein Leben gegeben hat. Und wir sollen für die Ortsgemeinde beten, wir sollen für die Gemeinden in Deutschland beten, wir sollen für die universelle Gemeinde beten, Herr, rette dein Volk aus den Klauen der Verfolger. Segne dein Erbteil und weide sie, trage sie bis in Ewigkeit, bis sie bei dir zu Hause sind. Das sollte unser beständiges Gebet sein, auch für die weltweite Gemeinde unseres Herrn. Möge dieser Psalm eine Ermutigung für dich und für mich sein, zu lernen, wie du unter schwierigen Umständen sowohl beten als auch danken kannst. Dass du zum einen daran denkst, wer Gott ist und somit auch voller Ehrfurcht, aber auch Zuversicht in seine Nähe treten kannst. Dass du für deine Widersacher nicht im Hass betest, sondern sie Gott als dem gerechten Richter übergibst und ihn seine Sache mit ihnen machen lässt. Ob ihnen Gnade erweist oder nicht, ist seine Sache. Und dass du nicht vergisst, den Herrn dafür zu danken, was er dir Gutes in deinem Leben getan hat. Amen. Amen.